Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir sind das Volk. Dieser Ruf erschallte vor dem Mauerfall 1989 bei den friedlichen Protesten in der DDR. Heute ist er wieder zu hören, auf Pegida-Demonstrationen oder AfD-Veranstaltungen. Wie bedeutungsvoll, wirkmächtig und schwierig dieser Satz ist, darum geht es heute bei uns im Hörsaal.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Alle Gewalt geht vom Volke aus.
Wir sind das Volk!
Also der Satz ist schon ein sehr, sehr mächtiger. Was ist nun das Volk? Wenn sich nun eine Mehrheit eines Volkes sich entscheidet, eine rassistische Definition des Volkes zu übernehmen, was hätte man dann für Gegenargumente?
Wir sind das Volk!
Ist denn überhaupt noch das Volk die Grundlage einer politischen Ordnung des 21. Jahrhunderts?
Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt.
Ich finde diesen Satz gar nicht dumm.
Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. So hat Angela Merkel es auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern im Februar formuliert und wurde dafür prompt scharf kritisiert, vor allem von der AfD. Was es mit dem Begriff des Volks auf sich hat, welche Rolle er in unserer Verfassung spielt und wie er von rechten und rechtsextremen Parteien ausgenutzt wird, darüber hat der Historiker Michael Wild ein Buch geschrieben. Es hat den Titel Volk, Volksgemeinschaft, AfD. In unserem Vortrag hier im Hörsaal stellt er dieses Buch vor und diskutiert es anschließend mit dem Sozialwissenschaftler Alexander Häusler. Michael Wild hat seinen Vortrag am 10. Oktober 2017 im Jüdischen Museum in Berlin gehalten.
Das ist natürlich ein Buch eines Historikers und es geht auch um Geschichte des Volkes. Und das sagt ja schon allein der Name Demokratie, dass also Herrschaft des Volkes, dass das Volk im Mittelpunkt unserer politischen Ordnung steht. Alle Gewalt geht vom Volke aus, heißt es in fast allen demokratischen Verfassungen. Ein Satz, von dem ein Staatsrechtler mal sehr hübsch gesagt hat, ja, an diesem Satz, da winken so die Verfassungsrechtler meist vorbei und rufen dann so wie Polizisten, weiter, weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen, weil in diesem Satz natürlich schon eine enorme Sprengkraft drinsteckt. Es bedeutet, dass es keinen anderen Souverän gibt, kein Gott, kein Kaiser, sondern allein das Volk, das über die politische Ordnung einer Demokratie entscheidet. Und darum ist das auch so ein mächtiger Satz, wenn Gruppen oder Teile oder große Mengen für sich behaupten können, wir sind das Volk. Denken Sie nur, das mag jetzt bei der AfD manchmal etwas sagen, dann wissen wir, nein, das ist noch nicht das Volk, auch wenn Sie es zurückholen wollen. Aber denken Sie an den Maidan in Kiew, die orangefarbenen Mengen, vielen Tausende von Zehntausende von Menschen, die für sich gesagt haben, diese Wahl des Präsidenten ist gefälscht. Wir wollen eine Neuwahl haben und da hat niemand in der Weltöffentlichkeit irgendwie den Anspruch erhoben, die müssen erstmal nachgezählt werden und gucken, ob die repräsentativ für das ukrainische Volk steht, sondern sie hatten die legitime Kraft zu sagen, wir stehen für die ukrainische Demokratie und das Volk und wir wollen, dass diese Wahl wiederholt wird. Denken Sie natürlich an den Oktober 1989 in Leipzig. Das war dann schon ein Satz, wir sind das Volk, der auch gegen diejenigen gerichtet war, die dort immer von sich behaupteten, das Volk zu vertreten und zu sagen, wir sind das Volk und nicht ihr, die ihr sozusagen auch noch Volkspolizisten auf uns ansetzt. Aber trotzdem, auch das war von jemandem jetzt von mir aus gesehen, der im Westen Deutschlands groß geworden ist, ein legitimer Satz, dass diese Demonstranten für sich sagen konnten, wir sind das Volk. Und nicht jetzt nachgezielt wurde, ob sie jetzt tatsächlich repräsentativ für die Bevölkerung der DDR stehen. Also der Satz, wir, alle Gewalt geht vom Volke aus, ist schon ein sehr, sehr mächtiger. Das ist der erste historische Grundgedanke in dem Buch, was ist nun das Volk? Und Wenn man ein wenig mal so in die Demokratiegeschichte zurückgeht, nicht nur jetzt ins antike Griechenland, das will ich uns heute ersparen, aber wenn Sie allein daran denken, an so die ersten demokratischen, die wir als demokratische Verfassungen ansehen, auf die wir uns auch berufen in der westlichen Tradition von Demokratien, also die amerikanische Revolution, Bill of Rights, We the People, 18. Jahrhundert oder französische Revolution, 1789, die Erklärung der Menschenrechte. Schauen wir noch mal hin, wer ist da das Volk? Zum Volk gehören keine Frauen, zum Volk gehören keine farbigen Sklaven. Sozusagen das, was das Volk im 18. Jahrhundert oder auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts repräsentierte, waren weiße Männer. Und Sie sehen daran, dass die Zugehörigkeit zu dem, was man das Volk nennt oder was die Grundlage der Verfassung ist, deutlich etwas ist, was kulturell und politisch umkämpft ist. Also Stichwort Frauenwahlrecht, das ist in Europa erst im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg in den meisten Staaten durchgesetzt worden. Und eine der letzten Länder, die das Frauenwahlrecht eingeführt haben, war die Schweiz. 1971, das ist noch nicht so lange her. Und auch da gab es 324.000 Stimmen, männliche Stimmen, gegen die Einführung des Frauenwahlrechts. Das ist zwar ein Drittel, immerhin aber noch immer ein Drittel gewesen. War mit zwei Dritteln in der Volksabstimmung für die Einführung des Frauenwahlrechts. Es gab immer noch einen Kanton in der Schweiz, der bis 1990, wo die Männer, wenn sie so wollen, bis 1990 durchgehalten haben auf ihrer alleinigen Bestimmung, dass sie das Volk seien. Und dann das Schweizer Bundesgericht wegen der Einheitlichkeit der Verfassung dann das Votum in diesem Kanton, Mehrheitsvotum, gekippt hat. Also die Zugehörigkeit oder wer das Volk ist, ist nicht so historisch, nicht so eindeutig klar, wie wir es von unseren, meinetwegen vom Grundgesetz her, kennen. Wenn wir nochmal ins 19. Jahrhundert sehen, auch da ist das. Was ist das Volk? Gibt es neben dem deutlichen politischen Volk, also die Versammlung aller Staatsbürger, heute würde ich natürlich sagen, aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, aber es gibt eine kulturelle Definition, gerade in der deutschen Diskussion des 19. Jahrhunderts darüber zu verhandeln. Aber ist die deutsche Sprache die Grundlage für Zugehörigkeit zur deutschen Nation, zum deutschen Volk? Ist es die deutsche Geschichte, die einheitliche, die etwas ein Volk konstituiert? Und Historiker sind eminent wichtig im 19. Jahrhundert, um gewissermaßen durch die Herstellung einer Nationalgeschichte auch das an Volk, Nation zu sagen, repräsentieren, als Narrativ, als Erzählung zu entwerfen, auf das sich dann viele berufen. Das klingt noch sehr kulturell, ist auch so gemeint. Jemand wie Herder hat, ist davon ausgegangen, dass es viele Völker in Europa gibt, die alle gleichwertig sind. Aber die Geschichte kann man auch von der Abstammung her definieren und kann sagen, ja, das geht nicht so einfach, dass jemand sich hier zum deutschen Volk dazugehörig empfindet. Da muss es schon eine lange Familientradition geben, eine lange deutsche Abstammung. Erst dann kann man sagen, dass man zum deutschen Volk gehört. Und Sie sehen, wie diese Bestimmung, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, etwas vom Kulturell ins Ethnische, ins Völkische, ins Biologistische und dann, was wir dann im 20. Jahrhundert erleben, ins klar Rassistische übergehen kann. Also die NSDAP hat in ihrem Grundsatzprogramm 1920 klar definiert, Volksgenosse kann Deutscher, kann nur ein Deutscher, können nur Volksgenossen sein. Juden sind keine Volksgenossen, also gehören Juden nicht dazu. Egal, wie lange sie in Deutschland gelebt haben oder möglicherweise, das war für die nationalsozialistische rassistische Ideologie auch völlig unerheblich, ob sie wie Viktor Klemperer als junger Mensch zum Protestantismus übergetreten sind. Das war in der Herkunftsgeschichte oder dem Rassismus, spielt das überhaupt keine Rolle. Das heißt, sie können gar nicht aus ihrer Rolle heraus. Es gibt gar keine Chance, wenn sie in der rassistischen Ideologie als jüdisch gebrandmarkt sind, haben sie keine Chance, durch eine eigene Entscheidung aus dieser Zuschreibung, aus dieser Definition herauszukommen. Also Volksgemeinschaft, rassistische, nationalsozialistisches Volk ist eine Volksdefinition. Und Es hat im Nationalsozialismus keine freien Wahlen gegeben, aber sie kennen die Zustimmung auch zu dem Regime. Und auch das könnte man jetzt sagen, der NS-Deutschland 1937, 38 oder 36, 37 wäre so etwas wie eine nationalsozialistische Volksordnung gewesen, wenn es dann frei, also das Volk zu benennen in einer antisemitischen, rassistischen Weise, die davon bestimmt wird, dass es ausgrenzt, wer nicht dazu gehört, vor allem Grenzen zieht und definiert, wer nicht dazu gehören darf. Und dieses Einsungen kann, finde ich, ein Merkmal, an dem man völkische Volksdefinitionen erkennen kann, dass sie sich in der Regel mehr darum bemühen, wer nicht dazu gehören darf, als sich darum zu bemühen oder darüber nachzudenken, wer zum Volk gehört. Also, ich will damit nur sagen, gehen Sie nochmal von dem Satz aus, mit dem alle Gewalt geht vom Volke aus. Wenn sich nun eine Mehrheit eines Volkes sich entscheidet, eine rassistische Definition des Volkes zu übernehmen, was hätte man dann für Gegenargumente? Man hätte die Menschenrechte und die Grundrechte in jedem Fall und die als Übereinkunft der verschiedenen sozusagen Nationen und Länder gegeben worden sind. Aber das ist das eine der wesentlichen, möglicherweise sogar die einzige. Das einzige Gegenargument gegen ein rassistisch freiwilliges, sich gebendes, rassistisch definiertes Volk. Darum finde ich das Changieren der AfD und auch mit den anderen populistischen Parteien so nicht so gefährlich oder nicht, dass man ihnen dies nicht zugestehen darf, aus Partikularen oder aus der eigenen Position heraus von sich zu behaupten, das Volk zu sein. Denn diese Volksdefinition, da können wir nachher nochmal sicher auch in der Diskussion nochmal auch intensiver nochmal drüber diskutieren, ist, also was von der AfD-Spitze zu hören ist, ist in meiner Wahrnehmung eine völkische Definition. Ich will das mal an einem Beispiel sagen, an meinem aktuellen. Das ist der Satz von Alexander Gauland, der die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Frau Özkurs, mit diesen Worten, sie soll in Anatolien entsorgt werden. Jetzt die schrecklichen Worte, also die Entsorgen, wissen Sie, kennen wir aus der Debatte um Atommüll, den Begriff, also das, was er immer damit gemeint haben mag, mal einmal dahingestellt. Auf was ich hinaus will, ist, Aydan Özkurs ist in Hamburg geboren, sie ist deutsche Staatsbürgerin, sie ist Deutsche. Da lässt ihr das Grundgesetz überhaupt keinen Zweifel dran. Das, was Herr Gauland offensichtlich will, eine Deutsche in die Türkei zu deportieren. Und das, finde ich, kann man einem solchen Politiker, der immerhin der Chef der Staatskanzlei des hessischen Ministerpräsidenten war und der lange Zeit CDU-Mitglied war, der weiß, wovon er redet, nicht durchgehen lassen. Das ist eine Definition des Volkes, die mit dem Grundgesetz nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Also, wir kommen ja nachher nochmal auch in zur Diskussion, wie mit der AfD umgehen. Säße ich in einer Runde mit Herrn Gauland, würde ich ihn genau daraufhin befragen, wie sein eigenes Verfassungsverständnis aussieht vom Grundgesetz. Wie gesagt, Frau Özkurs ist Deutsche, nichts anderes. Und das ist so, sagen wir mal, der Gauland-Teil, das können Sie von Jörg Meuthen ähnlich sehen. Wenn Jörg Meuthen, hat er ja auch in der Elefantenrunde am Wahlabend ja nochmal gesagt, dieser Satz, wenn ich aus der Tür trete, habe ich das Gefühl, ich bin nicht in Deutschland. Ja, woran macht er denn das fest? Ist denn jetzt jemand, der eine bisschen dunklere Hautfarbe hat, deswegen kein Deutscher oder keine Deutsche? All die Herr Meuthen morgens beim Heraustreten aus der Tür sieht, können, würde ich mal sagen, haben einen deutschen Pass in der Tasche. Das sind Deutsche. Also auch da sehen Sie, worauf er hinaus will. Also da sehen Sie sozusagen ein bestimmtes. Er glaubt, dass man von dem Äußeren her, dass er von dem äußeren Anschein her entscheiden kann, wer zum deutschen Volk gehört oder wer nicht dazu gehört. Und auch das ist eine Definition, die mit dem Grundgesetz nichts zu tun hat. Mit dem Grundgesetz ist weder die Herkunft, noch das Geschlecht, noch die Religion, ein Kriterium, um zu bestimmen, ob man deutsche Staatsbürgerin oder Staatsbürger wird. Also diese Punkte sind, glaube ich, wichtig. Wie soll ich sagen, also darum kommt man ja auch ab und zu aus dem akademischen Elfenbeinturm auch wieder heraus, wo ich dann für mich gedacht habe, das ist auch jetzt wichtig, dass Historiker auch mal politische Bücher schreiben und eine auch aus ihrer Kenntnis heraus von eben der Geschichte des Volkes her, eine solche klare Positionierung auch vornehmen. Also freue mich auf Diskussionen, gut, heute Abend wahrscheinlich hier weniger, aber hätte keine Scheu, das auch mit AfDlern oder AfD-Wählern auch zu diskutieren. Im Gegenteil, ich finde das auch wichtig, darüber zu diskutieren. Aber ich glaube, man muss auch da mal politisch sein und politisch werden. Das Buch endet aber nicht da, sondern es endet ja in einem etwas vielleicht verwegenen Gedanken. Denn mir ist in der Beschäftigung mit dem Thema eigentlich durch den Kopf gegangen, ob überhaupt diese Art Debatten um Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit zu einem Volk überhaupt noch der Lebenswirklichkeit von uns heute entspricht. Also ist denn überhaupt noch das Volk die Grundlage einer politischen Ordnung des 21. Jahrhunderts? Oder sind es nicht tatsächlich sehr viele Individuen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen hier in Deutschland leben und auch Perspektiven haben, die voneinander sich unterscheiden können, die auch eigene Lebensentwürfe haben? Und ist tatsächlich in einer Welt, in der wir sowieso gewohnt sind, weit über das deutsche Volk oder Deutschland hinauszudenken, ob wir irgendwo essen gehen oder Musik hören oder Urlaub machen, junge Leute studieren oder ihre Arbeit nicht nur in Europa, sondern sonst auf der Hoch auf der Welt finden können, ist das überhaupt noch eine angemessene Kategorie? Oder müssen, sollten wir uns nicht, und auch im Hinblick auf diejenigen, die von sich sagen, wir sind das Volk, hin zu sagen, ja, was heißt denn das? Worum geht es denn da? Worum geht es um? Geht es denn um bestimmte Ausschluss von zugehörig, also nicht von Ausgrenzung? Gibt es Vorstellungen von Gemeinschaft, die dahinter steht, die nicht angetastet werden soll? Also das Buch endet im Grunde genommen, also jetzt das kleine Buch endet mit dem Gedanken, uns auffordert, nochmal darüber nachzudenken, ob es andere, eine offenere oder eine individuellere, möglicherweise Individualität und Solidarität miteinander verbindende Möglichkeit der Volksbestimmung gibt. Und ich will mal enden mit Angela Merkel, von der Sie viel geschmähte im Augenblick, aber von der Sie wissen, dass sie, ich finde, sie immer hat eine unnachahmliche Art, so politischen Pathos so die Luft rauszulassen, wie so ein Ballon in ihrer drögen Weise. Und sie hat dann mal irgendwann vor ein paar Monaten mal den Satz gesagt, wieso das Volk? Das Volk sind doch alle, die hier leben. Und ich finde, das ist, ich kann jetzt in den Kopf von Angela Merkel nicht schauen. Und ich habe jetzt auch nicht mit ihr diskutieren können und kann das irgendwie auch nicht sagen. Aber ich finde diesen Satz gar nicht dumm. Das Volk sind die, die hier leben.
Das war der Historiker Michael Wild über sein Buch Volk, Volksgemeinschaft, AfD.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Im Anschluss an seine Buchvorstellung hat Michael Wild mit dem Sozialwissenschaftler und Rechtsextremismus-Experten Alexander Häusler diskutiert. Moderiert wurde das Gespräch von der Journalistin Nina Amin.
In Ihrem Buch habe ich gelesen, da beschreiben Sie die Auswirkung der Rede von dem AfD-Politiker Björn Höcke von der AfD Thüringen. Und zwar über seine Rede, die für viel, viel Empörung gesorgt hat, auch für Kritik innerhalb seiner eigenen Partei, als er das Denkmal zur Erinnerung an die ermordeten europäischen Juden als ein Denkmal der Schande bezeichnete und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte. Ich zitiere Sie mal kurz aus dem Buch: Hoffnungen, im September mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag einziehen zu können, die im vergangenen Jahr aufgrund der Umfrageergebnisse gehegt worden sind, haben sich verflüchtigt. Das ist nicht geschehen. Es ist so gekommen, auf knapp 13% kam die AfD. Hat Sie das jetzt dann doch überrascht nach dieser Rede, nach der Empörung danach?
Ja, es hat mich schon, also ich hatte so dann in den letzten Wochen so mit 10-11% gerechnet, 13% haben mich schon überrascht. Und ich muss gestehen, dass ich auch tatsächlich mit dieser Prognose nicht richtig gelegen habe. Es ist ein Eindruck, den ich aus Vorlesungen habe. Sie wissen, dass in den Vorlesungen mittlerweile ein großer Anteil auch von älteren Studierenden, sogenannten Seniorenstudenten, sitzen. Und ich weiß aus den Diskussionen, dass das, was wir Vergangenheitsbewältigung finden, also die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in den letzten 20, 30 Jahren, von all denen, auch den älteren Zuhörerinnen und Zuhörern, stets als positiv eingeschätzt wird. Es geht eben so ein bisschen bis auf so das Gefühl, da kann man stolz drauf sein, was hier in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren gewesen ist. Man kann stolz sein, dass es wieder ein jüdisches Museum gibt. Man kann stolz darauf sein, dass es dieses Mahnmal, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas gibt. Und da war mein Eindruck auch so unter der Panik, mit der die AfD-Führung auf Höcke reagierte, dass Höcke in der Tat eine Linie überschritten hat, nämlich etwas heruntergemacht hat, verächtlich gemacht hat, was für viele, auch bürgerlich-konservative Menschen, nicht etwas ist, was verächtlich zu machen ist, sondern darauf kann man jetzt in Anführungsstrichen stolz sein. Und ich würde auch dafür halten, das müssten Sie auch nochmal sagen, als sozusagen auch Beobachter und also als Experte dieser rechtsextremen Szene, dass eine Partei, die explizit antisemitisch ist, also in ihren Äußerungen, nicht nur in einzelnen, sondern in ihren Äußerungen, nicht die Möglichkeit hätte, nicht in Anklang finden würde. Also meinetwegen die NPD, ja, die dann teilweise dann bis 5, 6, 7, also meinetwegen in den Landtagswahlen, aber nicht auf 13% kommen. Und da hatte ich in der Tat eingeschätzt oder damals die Vermutung gehabt oder den Eindruck gehabt, das ist jetzt etwas, wo Höcke und die AfD eine Grenze überschreitet und sie dadurch desavouiert ist. Das ist nicht so gekommen. Ich denke, dass das viel mit dem Wahlkampf und der sogenannten Alternativlosigkeit auch wiederum zu tun hat. Man weiß jetzt, das wissen Sie viel besser, wie beständig nun auch diese 13% sind. Aber wie gesagt, das war meine vielleicht auch zu optimistische Vermutung, dass diese Höcke-Rede eine Zäsur bedeuten würde.
Das heißt ja auch auf die AfD, seine Partei der kleinen Leute, die von der CDU-Kanzlerin und der Flüchtlingskrise, so wie es immer genannt wird, enttäuscht sind. Wie sehen Sie das? Also hat Sie das überrascht oder denken Sie, dass da schon auch ganz viele verschiedene, wie soll ich sagen, Kräfte sich einfach versammelt haben unter diesen 13%?
Und wir konnten ja feststellen, seit dieser Zeit, dieser Entwicklung, seit die AfD jetzt nun da im Jahr 2013 nun die politische Öffentlichkeit jetzt nun betreten hat, dass es da viele Prognosen gegeben hat, was jetzt nun die Chancen für eine Partei rechts der Unionsparteien, was es dort gibt. Da gab es ganz unterschiedliche Einschätzungen, genauso wie es unterschiedliche Einschätzungen gab, was diese Partei überhaupt ist. Ist sie nun konservativ, ist sie rechtsextrem, ist sie rechtspopulistisch? All das waberte ja durch diesen öffentlichen Diskurs rum und man kann eigentlich ganz deutlich sagen, viele Prognosen hatten da eine sehr begrenzte Halbwertszeit und zwar aus dem schlicht und einfachen Grunde, weil diese Partei eine Art politisches Chamäleon ist. Das heißt, die Partei, die sie in ihrer Gründungsphase gewesen ist, mit dem Kontext, in dem sie entstanden ist, ist ein Stück weit ein anderer als der, mit der wir es heute zu tun haben, im Jahr 2017, wo die nun in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Das heißt, diese Partei hat im Laufe ihrer vierjährigen Erfolgsgeschichte, muss man durchaus sagen, mehrere entscheidende Häutungen durchgemacht. Und man muss ganz klar sagen, eine ihrer Grundvoraussetzungen ist gewesen, dass sie eben nicht aus der extrem rechten Ecke gekommen ist, was ihren Entstehungskontext angeht. Wir diskutieren jetzt hier in Berlin, deswegen möchte ich nochmal einsteigen mit einem Zitat eines bekannten Rechtspopulisten, der hier auch vor einigen Jahren in Berlin aufgetreten ist. Und zwar hatte er damals versucht, diese rechtspopulistische Kleinstpartei Die Freiheit, die ja hier in Berlin entstanden ist, eine muslimfeindliche, national-konservativ, rechtspopulistische und massiv islamfeindliche Partei, diese Kleinpartei aufzubauen in der Hoffnung, da jetzt eben auch einen Ansprechpartner auf dem rechten Feld hier in Deutschland zu bekommen. Das war Geert Wilders, der Rechtspopulist. Und er hat in seinem Auftritt hier in Berlin gesagt, Deutschland braucht eine rechte Partei, ohne offenen Antisemitismus und NS-Verherrlichung. Das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen gewesen dafür, dass eine Partei über diesen offen extrem rechten Rand hinaus überhaupt Wirkung entfalten konnte. Und das war eben die AfD in ihrer Gründungsphase. Sie ist eine Ansammlung gewesen aus national-konservativen, aus national-liberalen Milieus und eben auch aus, ich sag mal, Rechtsaußenmilieus, aus völkisch-nationalistischen Milieus, die aber in ihrer Anfangsphase noch nicht so tonangebend gewesen sind. Also prägend war ja dann der frühere Parteiführer Lucke gewesen, ein Volkswirtschaftsprofessor aus Hamburg. Wenn ich das jetzt mal so ganz salopp unwissenschaftlich sagen darf, in der Anfangsphase war die AfD eigentlich eine elitäre Wessi-Partei gewesen, ja? Also die ganz konkret auch in Westdeutschland mit Themensetzungen wie dem Euro-Thema, das quasi das Agenda-Setting bestimmt hat gegen das Credo von Merkel, die Rettung des Euro sei alternativlos, geschickt dann diese Lücke mit dieser Namensgebung besetzt hat. Und erst in der zweiten Phase, also in der ersten Häutungsphase, die sie durchgemacht hat, ist das, was Sie gerade genannt haben, entstanden, nämlich in Ostdeutschland in den Wahlerfolgen, dass eben der eigentliche Spiritus Rector der Partei, der langjährige Politprofi Alexander Gauland, dann gesagt hat, wir können uns nicht nur nach diesen Orientierungen, die dort Lucke und auch der Ex-BDI-Chef Henkel dort gegeben hat, mit ihren politischen Orientierungen, Neoliberalismus, Anti-Euro und dergleichen, sondern wir müssen eben auch sozialpopulistisch uns ganz andere Bevölkerungskreise ranholen. Und das machen wir, indem wir unsere Partei eben ausrufen als die Partei der kleinen Leute. Vor solchen Kurs stand damals Lucke und erst recht Hans-Olaf Henkel standen überhaupt nicht für diesen Kurs. Und das ging aber einher dann mit den Wahlerfolgen, und zwar den deutlichen Wahlerfolgen, die diese Partei dann in Ostdeutschland gemacht hat. Dann kam eine ganz andere Gelegenheit. Der Themensettings kam dann, nämlich das Flüchtlingsthema. Wenn wir uns erinnern, die Partei war nach der Abwahl von Lucke teilweise in den Umfragen unter 5% gewesen. Also da haben schon einige prognostiziert, das war es nun gewesen mit der AfD. Ne? Dann kam das Flüchtlingsthema. Das wurde auch von Herrn Gauland als ein Geschenk in einem Interview bezeichnet, dieses Flüchtlingsthema. Die stürzte sich da drauf, die Partei, und hat sich dann im öffentlichen Diskurs als die nationale Anti-Einwanderungspartei gegeben. Und damit einher ging eben zielgerichtet sukzessiv auch dieser Ruck nach rechts außen. Also diese Partei hat im Laufe ihrer Häutungen eigentlich einen fortschreitenden Radikalisierungsprozess nach rechts außen durchlaufen, der eben auch maßgeblich von ihren völkisch-nationalistischen Teilen mit bestimmt worden ist. Und auch wenn der Herr Höcke, der von hier gerade zitiert worden ist, und seine Gruppierung der Flügel, das ist der Rechtsaußenflügel in dieser Partei, nicht quasi auf den Parteitagen die Mehrheit ist, so ist er mittlerweile eben diskursbestimmt. Heute ist die AfD eine in weiten Teilen völkisch-nationalpopulistische Partei, die mit dem Begriff des Rechtspopulismus alleine schon fast verniedlichen zu beschreiben wäre.
Sie sagen aber auch, da kommen wir gleich nochmal drauf, Sie haben Wilders zitiert, dass sie halt natürlich nicht offen antisemitisch sich präsentiert und gesehen werden möchte. Allerdings, und das hatten Sie gerade auch sehr passend gesagt, Sie bemühen sich sehr darum zu betonen, wer nicht zum Volk gehört. Und natürlich haben Sie im Wahlkampf zumindest sich eigentlich ganz klar ein Feindbild geschaffen. Das sind die Muslime im Zuge auch der hierher gekommenen Geflüchteten. Wie schätzen Sie das ein? Wird sich das jetzt ändern? Also wird sich jetzt auch die Art der Wortwahl, die im Wahlkampf geführt wurde, ändern, weil Sie sich zwangsläufig Ihr Ziel in Anführungsstrichen erstmal erreicht haben und in den Bundestag gekommen sind?
Das erwarte ich nicht. Das gehört mit zur DNA der AfD mittlerweile. Anti-Islamismus gehört dazu. Und er ist auch eines der Mittel, um genau immer wieder die Abgrenzung, die kulturelle Abgrenzung, die aber auch bedeutet, die, wenn man so will, die ethnische Abgrenzung zu. Also indem man Muslime zu etwas, die anderen, deklariert, hat man ja genau die kulturelle wie durch eine religiöse Grenzlinie ethnische Abgrenzung, die die AfD in ihrem Volksverständnis braucht. Und es ist erstaunlich, finde ich, wie sehr das auch wirkt. Ich meine, wir haben seit vielen, vielen Jahren türkische Deutsche, muslimische Deutsche in Deutschland, und auf einmal bricht dieses Verständnis auf oder bricht so etwas, bricht eine Verbindung ab. Das finde ich schon besorglich. Also alle, die wir hier sitzen, haben in den letzten Jahren mit türkischen Nachbarn zu tun gehabt. Und auf einmal wird so etwas übergestülpt, dass also ihre Religiosität oder gar nicht mal Religiosität, also wir wissen ja gar nicht, wie religiös die türkischen Mitschüler oder Studierenden oder wie auch immer haben, können genauso gut religiös oder weniger religiös sein wie ich selbst. Und auf einmal wird diese Markierung Islam über eine Gruppe gestülpt und damit ausgegrenzt. Mal abgesehen davon, also dass der einer meiner geschätzten Kollegen, mittlerweile emeritiert, also im Ruhestand, Michael Borgolte, Mittelalterhistoriker, der ein wirklich tolles Buch über Europa im Mittelalter geschrieben hat. Und natürlich ist Europa durch die jüdische, durch die christliche und durch die islamische Kultur geprägt. Also ich will gar nicht daran erinnern, mit welchen Zahlen wir schreiben. Das sind arabische Zahlen. Also diese Art, diese kulturelle Vielfalt oder diese Einflüsse, selbstverständlich ist Europa auch mit islamischer Kultur groß geworden. Dass das so schnell abbrechen kann oder so schnell als Grenzlinie zu vielen, vielen Menschen, mit denen wir seit Jahrzehnten zu tun haben, bedeutet, das finde ich schon, ist etwas, was Sorgen macht.
Aber sicherlich können wir nicht darauf hoffen, dass Herr Gauland Äußerungen wie gegenüber der Integrationsbeauftragten des Bundes lassen wird. Also,
Sie haben gesagt, dort
ist auch eine Grenze erreicht.
Also ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich würde, also in meinem Dafürhalten ist das eine der Linien, der Differenzlinie, die die AfD nicht aufgeben wird.
Ich glaube, man kann auch noch deutlicher werden, das hat System. Das funktioniert nach einem ganz klaren Muster, das ist auch festgelegt. Das ist ein sogenanntes vertrauliches Strategiepapier im Vorfeld des Wahlkampfes vor einigen Monaten an die Öffentlichkeit geraten. Da steht genau das drin. Da steht die Empfehlung drin, lasst uns jetzt nicht zerstreiten in programmatischen Fragen, wo wir uns jetzt vielleicht nicht einer Meinung sind und uns in der Öffentlichkeit falsch darstellen, wie der Rentenfrage und der Sozialpolitik, wo es völlig unterschiedliche Meinungen gibt in der Partei, sondern lasst uns lieber darauf setzen, dass wir eine Politik so im O-Ton in diesem Strategiepapier des gezielten Tabubruchs betreiben. Und diese Form von gezielten Tabubruch, das heißt eben System in der Partei und das ist auch eben ein Problem der medialen Rezeption in der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit, die Medien, auch die Gegenproteste, sie werden eben instrumentalisiert und sind Teil dieser Inszenierung. Das funktioniert nach einem ganz abgespielten Muster. Das funktioniert folgendermaßen, man beginnt mit einem gezielten politischen Tabubruch, also man bricht einen Konsens von moralischen Benimmregeln mit einer diskriminierenden Äußerung. Und wenn diese Diskriminierung in die Öffentlichkeit getragen wird, gibt es Kritik, gibt es Protest und dann zieht man sich zurück und sagt, wir werden angegriffen von den Medien, man darf in Deutschland seine Meinung nicht mehr öffentlich aussprechen, es gäbe ein Diktat in Politik und Medien einer sogenannten politischen Korrektheit, die einem verbiete, die Meinung zu sagen, öffentlich auszusprechen, was wahr ist, ja. Und dann sagt man so in einer Art Robin-Hood-Manier, jetzt erst recht, jetzt müssen wir für des Volkes Meinung eintreten und versucht dann diesen Tabubruch auf erhöhter Stufenleiter immer fortzusetzen. Und das kann man sehr deutlich auch mal angucken, wenn man sich die Skandalabläufe der AfD im Laufe dieser letzten 4 Jahre anguckt. Ja, am Anfang ging das dann los mit Äußerungen über den Ex-Fußball-Nationalspieler Hitzlsperger, wo Lucke ihn wegen seinem Bekenntnis zur Homosexualität diskreditiert hat und danach gesagt, ich habe es doch nicht so gemeint. Dann kommt immer mehr das Flüchtlingsthema rein, dann kommen die Muslime rein, dann kommt plötzlich das völkische Element rein. Und wenn wir uns angucken, wie weit sukzessive quasi ein Tabubruch nach dem nächsten gebrochen worden ist, gerade was dieses völkische Vokabular angeht, dann müssen wir feststellen, auch selbstkritisch, dass sich da schon fast eine Gewöhnung mit eingekehrt hat. Dass es also schon fast mit dazugehört, in einer Talkshow jemanden einzuladen, der völkisch-nationalistische Töne in die Öffentlichkeit hineinbringt. Und das ist eben Teil dieses gezielten Tabubruchs, der betrieben wird und wo eben auch Medien und Öffentlichkeit eben mit einbezogen werden. Und das stellt uns sicherlich auch nochmal vor andere Voraussetzungen im Umgang damit.
Sicher, aber jetzt der Wahlkampf ist jetzt erstmal vorbei. Nun ist ja auch eigentlich die Zeit im Bundestag angekommen, dass mal andere Themen auf die Tagesordnung kommen. Sehen Sie das? Also wie würden Sie das einschätzen als jemand, der auch schon sehr, sehr lange Parteien dieser Art beobachtet? Kommt da jetzt noch was oder glauben Sie, dass das länger als eine Legislaturperiode halten kann?
Ich befürchte da Schlimmes, weil eigentlich sollte man ja lernen aus Erfahrungen, die die Öffentlichkeit in anderen Ländern, in unseren Nachbarländern mit solchen Parteien und deren Protagonisten gemacht haben, die also schon viel mehr etablierter sind, als es jetzt die AfD ist. Gucken wir in die Niederlande oder gucken wir nach Österreich, wo die AfD zur rechtsextremen FPÖ ganz intensive Kontakte hat. Also die FPÖ ist quasi die politische Blaupause für die AfD. Da muss man wirklich da auf die Verbindungen gucken, um zu verstehen, wo diese Partei hin will und wie sie tickt. Und wenn man sich dort anguckt, den Wahlkampf da, als dort Hofer gegen Van Bellen angetreten ist, also eine fortwährende, ununterbrochene Schlammschlacht auf übelstem Niveau, da sieht man, was uns bevorsteht. Und faktisch ist es so, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen der Eigendarstellung der AfD hier als verfolgte Unschuld, die nicht ihre Meinung sagen kann, deren Ansicht immer unterdrückt wird, und ihrer realen Präsenz in der Öffentlichkeit, in den Talkshows. Und noch schlimmer aus meiner Sicht, auch in der Themensetzung. Also wenn wir uns das sogenannte Kanzlerduell angeguckt haben zwischen Schulz und Merkel und geguckt haben, wie die Medien alleine wirklich die Hälfte fast der Sendezeit nur mit diesem Flüchtlingsthema verbracht haben, als hätten wir keine anderen Probleme, was die politischen großen Fragen angeht in der Wahl, dann sieht man, wie so etwas schon Wirkung gezeigt hat. Und ich glaube, dass das eben eine Aufgabe ist, dort einen Schnitt zu machen und dort wieder die Felder quasi noch mal ein bisschen gerade zu rücken.
Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, also weil mich hat das eigentlich immer wieder umgetrieben oder ich so den Eindruck habe, dass das Thema der Geflüchteten und Flüchtlingen möglicherweise nur eine gewisse Oberfläche darstellt. Also weil Flüchtlinge so sichtbar sind. Also natürlich sind Menschen, die aus Syrien kommen, erstmal anders als wir. Oder Menschen, die aus Äthiopien oder aus Zentralafrika, aus Mali zu uns fliehen, aus den Bürgerkriegsgegenden. Und wo diese das andere oder das auf einmal bricht etwas ein in die Welt, in meine Welt, gerade bei Flüchtlingen eben sichtbar wird und deshalb so einen enormen Stellenwert in der Diskussion hat. Aber das würde ich Sie gerne fragen. Also dieser Gedanke, der mir dann bei der Beschäftigung immer wieder aufgetaucht ist, also ob es tatsächlich so etwas gibt wie ein Gefühl, dass man nicht mehr so richtig heimisch ist hier im Land. Also dass es so ein Gefühl wie Globalisierung, wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir über Bedrohung und nicht über Möglichkeiten. Wenn wir, also vor 10 Jahren, wenn Sie und ich oder Sie vor 10 Jahren hier gesessen hätten und jemand hätte gesagt, wissen Sie, über den Verbrennungsmotor, da können wir in 50 Jahren, ist er vorbei. Da wäre aber Hohngelächter oder so, ne? Also über den oder diejenige Brand. Also wir haben auf einmal mit Umbrüchen zu tun. Wissen etwa mit dem Klimawandel auch nicht so recht. Also hat das sozusagen, ob diese Wetter, aktuellen Wetterlagen, was damit zu tun, kann man nicht so richtig sagen. Es gibt also eine Unsicherheit über das, was eigentlich in den nächsten Jahren passiert oder umgeht. Und ob diese Art Unbehaustheit oder so, wo man sich dann glaubt oder so das Gefühl hat, naja, also früher war es dann schon einfacher oder da konnte ich mehr mit umgehen und das war irgendwie schon vertrauter. Und ob das nicht etwas ist, auf das auch diese so politische Bewegung wie die AfD und andere aufsetzen können und das verstärken oder sagen wir mal so, daraus eine Angst, das als Angst aufgreifen, also das Gefühl der Bedrohung oder der Angst stark machen, um daraus politisches Kapital zu schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein viel diskutiertes Thema. Wie kommt es, diese Anzahl, ne, von AfD-Wählern, wie ist die zu erklären? Und das große Schlagwort, was eben durch die Medien jetzt geistert, das ist eben das Schlagwort der sogenannten Modernisierungsverlierer, die nicht mitkommen, ist das der Verunsicherung der Bürger, was mit Sicherheit auch alles durchaus begründbare Argumente sind. Natürlich, wir leben in einer globalisierten, durchkapitalisierten Welt mit abstrakten Herrschaftsverhältnissen, die nicht greifbar ist, wo sich vieles im Wandel befindet. Und da ist so ein Gefühl, man kommt da nicht mit, man weiß nicht genau, wie das alles funktioniert. Und der Vorteil einer rechtspopulistischen Ansprache ist ja, dass man eben diese komplizierten Herrschaftsverhältnisse eben überträgt auf ganz einfache Bilder von Freund und Feind. Das heißt also, man kann immer einen Schuldigen präsentieren für das Unwohlsein, für das gefühlte Unwohlsein und damit eben auch den Blitzableiter liefern. Und wenn der eliminiert wird, ist eben alles wieder gut. So die Erzählung, die rechtspopulistische Erzählung. Und damit hat sie einen Vorteil, weil sie liefert eben einen Begründungszusammenhang und mit ihrem völkisch-nationalistischen Ansprache liefert sie zugleich eben ein Angebot für ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist eben, glaube ich, das Gefährliche. Aber ich glaube, da liegt auch die Krux und deswegen halte ich auch nicht so viel davon, das Problem jetzt darauf zu reduzieren auf angebliche Ängste und Sorgen von Bürger. Weil ich glaube, es ist mehr als das. Also wenn es nur Ängste wären, dann gibt es ja keinen Automatismus dafür, dass man andere Leute erniedrigt, bloßstellt, ausgrenzen will, sondern da gibt es auch andere Formen und andere Lösungsansätze. Dazu kommt eben noch mehr, dazu kommt eben auch eine autoritäre, rassistische, nationalistische Einstellung und die hat jetzt quasi ein Ventil gefunden. Und da müssen wir uns klar machen, diese Situation spiegelt uns die Einstellungsforschung schon seit etlichen Jahren wieder. Also es ist nichts Neues. Wir haben die Untersuchung Deutsche Zustände vom Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung in 10 Folgen, wo es etwas thematisiert. Wir haben die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und all das steht dort drin. Da steht aber nicht nur drin, dass die Leute Ängste und Sorgen haben, sondern da steht drin, dass wir eben ein ressentimentgeladenes, rechtsorientierten Prozentsatz in der Bevölkerung haben, der eben offen quasi sich zu rechten Ideologien, zu nationalistischen Ideologien bekennt und der jetzt auch in der AfD ein Ventil sieht, dass diese Ressentiments eben auch ausgelebt werden können. Und darin liegt eben auch eine Gefahr. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich auch eine Verniedlichung und teilweise eine gefährliche Verharmlosung, da eben nur von Sorgen und Ängsten zu reden. Weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich mir Gedanken mache, wo bei mir in meiner Stadt, in den Stadtteilen geht es Leuten schlechter, wo muss irgendwie was mal getan werden, wo sind die Leute liegen lassen worden oder was mit solchen Einstellungen dort auch hochkocht und eben auch mit gefördert wird. Und da, glaube ich, müssen wir uns eher klar machen, dass wir in einer polarisierten gesellschaftlichen Situation stecken, wo diese Rechten, die jetzt ein Ventil gefunden haben, eben auch nicht nur die Mehrheit gibt. Es gibt die Mehrheit sind. Sie sind eine sehr lautstarke Minderheit, die jetzt aber politisch sich wirklich deutlich formiert hat. Es gibt Anker dieser Partei an rechte Bewegungsszenen, an die sogenannte Neue Rechte, an diese ganzen flüchtlingsfeindlichen, Pegida-ähnlichen Proteste. Das heißt, da wächst eine Szene von der Straße ins Parlament zusammen, die sich jetzt als eine machtvolle nationale Bewegung begreift. Ja? Und die Mehrheit hier in Deutschland, die toleriert so etwas nicht, die will so etwas nicht. Und ich glaube, in der öffentlichen Diskussion wäre viel getan, wenn man sich eben auch auf die konzentriert und die unterstützt, die nicht einverstanden sind mit einer solchen Entwicklung, die für eine Willkommenskultur gestanden haben, die sich engagiert haben, die etwas getan haben, dass denen auch mehr Gehör geschafft wird. Das, glaube ich, ist wichtig.
Ja, definitiv. Das finde ich auch ganz spannend. Bloß es ist ja nicht nur auf die, in Anführungsstrichen, Flüchtlingsfrage zu reduzieren. Sie sprachen es ja auch an. Da kommt die Frage, wie antisemitisch ist die AfD dann im Endeffekt oder wie schätzen Sie sie ein? Weil der Zentralrat der Juden in Deutschland hält die AfD für Juden für eine potenziell gefährliche Partei. Sie sagten es auch vorhin und Frauke Petri, die ist zwar inzwischen nicht mehr in der Partei, die hat die Partei verlassen, aber sie sagte immer, die AfD sei ein Garant für jüdisches Leben in Deutschland. Also es ist ja natürlich etwas, was in der Partei auch absolut nicht so offen ausgesprochen wird, für wie greifbar und gefährlich halten Sie das?
Also es gibt einen ganz klaren Schwenk in der europäischen Rechten, die sich teilweise erfolgreich modernisiert hat, die also zumindest in Westeuropa, in Osteuropa ist das noch anders, aber in Westeuropa mehrheitlich von allzu offenem Antisemitismus Abstand genommen hat und das eher projiziert auf die Religions- und auf die Kulturfrage und da eher dann die Muslime sich als neues Feindbild erkoren hat, weil das einfach wirkungsmächtiger ist, umzusetzen, gerade im Kontext des grassierenden islamistischen Terrorismus, dass man da eben mehr sich argumentatives Futter meint, besorgen zu können. Wie instrumentell das ist, das kann man am Beispiel des Vorbildes der AfD, der FPÖ, quasi nochmal sehr deutlich machen, pointiert. Herr Strache, der Kopf der FPÖ, ist vor einigen Jahren mit anderen Rechtsaußenparteien, mit Vertretern von anderen Rechtsaußenparteien auf Einladung eines rechten Likud-Abgeordneten nach Israel gereist und hat dort auch die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Und um dann nicht nur quasi diese Demonstration nach außen so zu machen, sondern gleichzeitig eben auch seine eigene Anhängerschaft in irgendeiner Form zu befriedigen, hat er sich ein Käppi einer rechtsextremen Burschenschaft, der Burschenschaft Vandalia, aufgesetzt und hat das dann als Post dann halt zu Hause gezeigt, nach dem Motto, haha, guck mal, was ich für ein geschickter Typ bin. Also es wird gespielt. Man kann das so nach dem Motto sagen, ich bin ja kein Antisemit, aber... Und dann sieht man eben sehr viel, dass die strukturellen Merkmale eines modernen Antisemitismus eben sukzessive transformiert werden auf andere Feindbilder und da eben auch stark eben auch auf die Muslime.
Ich denke auch, dass dass es deutlich wird, dass es in dieser Partei ausgesprochene Antisemiten gibt und bei aller vom Parteivorstand her dann getragenen Ausschlussbemühungen oder so, diese Partei, ja, sie nicht los wird, sondern auch nicht loswerden will. Also Gideon war auf dem AfD-Parteitag hier im Sommer Delegierter und hat dort keineswegs irgendwie ausgegrenzt gewesen und im Bundestag sitzen ausgesprochene Abgeordnete, die mit rassistischen und antisemitischen Aussagen hervorgetreten sind. Also von daher ist diese Art nach außen in der Abgrenzung sicherlich etwas, dass die AfD als solche sich nicht als antisemitische Partei präsentiert, aber sie hat deutlich ein Lager, ein Feld, in dem sich auch Antisemiten profilieren können und die sie deutlich nicht loswerden will, sondern in der Partei behält.
Und man kann auch nochmal betonen, dass der offen völkisch-nationalistische Flügel in dieser Partei, der auch der Flügel sich nennt, der Flügel, dass dort eben auch Verharmlosung der Verbrechen der Wehrmacht, Geschichtsrevisionismus deutlichster Art eben einhergehen, auch mit deutlichen Aussagen. Stichwort die berüchtigte Dresdner Rede von Björn Höcke, wo er eben das Denkmal für die ermordeten Juden als Denkmal der Schande tituliert hat. Also deutlicher kann man sich ja da nun auch nicht zu äußern. Das heißt, es gibt eben einen Flügel innerhalb der Partei, der auch zugleich so eine Art neue Sammlungsbewegung für das ganze Rechtsaußenspektrum, was wir hier haben, ist. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die wir uns mal vergegenwärtigen müssen. Während vor dem Auftauchen der AfD das Rechtsaußenspektrum hierzulande noch völlig zersplittert war, hat die AfD quasi mittlerweile die Funktion eines politischen Staubsaugers. Das heißt, die ganzen Leute, die vorher in erfolglosen Rechtsaußenparteien aktiv gewesen sind, von der Schildpartei über die Republikaner, die Freiheit, bis immer wiederkehrend auch NPD-Leute, Leute aus der sogenannten identitären Bewegung, aus den Neurechtsaußen, rechten Szenen. Alle diese Gruppierungen strömen jetzt quasi unter das Dach dieser neuen Partei und da sind die Lautsprecher auch diejenigen, die mehr oder weniger offen deutlich einen völkischen Nationalismus prägen.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt, also nochmal zu machen, wie denke ich auch, wird ja jetzt häufig darüber diskutiert, wie mit Rechten reden, wie geht man jetzt mit der AfD um. Wir werden mit ihr zu tun haben und zwar in jede von uns in den Feldern. Also die AfD wird strukturell in den Kuratorien der Landeszentrale für politische Bildung sitzen. und der Bundeszentrale. Natürlich wird sie im Kuratorium der Humboldt-Universität, wird es demnächst auch irgendwo einen AfD-Vertreter geben. Die AfD wird eine Stiftung bekommen, wie die Rosa Luxemburg, die Heinrich Böll und die Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung. Wenn Sie mal sehen, was mit welchen Mitteln die Linke und die Grüne mit 8 und 9%, Heinrich-Böll-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung, dann können Sie ermessen, was mit 13%, nennen wir sie mal Ernst Jünger oder Kalt-Schmidt-Stiftung, bei der AfD dann an Geldern da ist. Und natürlich würden sich etliche auch mit den Möglichkeiten, die dort an Recherche, an Konferenzorganisationen, an Forschungsstipendien, an Stipendien für Doktoranden. Also das ist ja jetzt nur in meinem Bereich. Denken Sie an die Schulvertreter, wenn Sie den nächsten sagen, als Eltern in die Schule gehen, werden Sie natürlich auch mit Menschen zu tun haben, die sich jetzt auch deutlich zur AfD bekennen. Das heißt, das ist keine so abstrakte Frage oder auch keine Frage, die man allgemein beantworten kann oder wo man so ein Manual oder so ein Handbuch in der Tasche hat, um sozusagen ein paar Argumente zu finden. Nein, das wird eine Sache sein, wo es, glaube ich, gerade, wie Sie sagen, darauf ankommen wird, dass man auf der einen Seite diskutiert, Positionen klar macht, aber auch Positionen bezieht.
Das war der Historiker Michael Wild. Er hat zusammen mit dem Rechtsextremismus-Experten Alexander Häusler über sein Buch Volk, Volksgemeinschaft, AfD diskutiert. Geleitet wurde das Gespräch von der Journalistin Nina Amin. Es fand statt am 10. Oktober 2017 im Jüdischen Museum in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.